Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Die Plattform bei Radio Free FM am Donnerstagnachmittag. Unser Thema heute sind Übergangswohnmöglichkeiten für junge Menschen in besonderen Lebenslagen. So ist der offizielle Titel. Mein Name ist Tobias Bauer und ich habe zwei Gäste heute in der Sendung. Das ist einmal der Manuel Kaus von der Stadt Ulm und der Michael Seitz von der Jugend- und Erwachsenenhilfe Seitz. Und ich würde erstmal sagen, herzlich willkommen hier und schön, dass ihr heute da seid.
Hallo.
Danke.
Freut uns auch.
Bevor wir ins Thema einsteigen und über Projekte sprechen, man sollte vielleicht an der Stelle auch noch erwähnen, dass wir auch gerade hier beim Sender einen Themenschwerpunkt haben, Anders Wohnen in Ulm, zusammen mit dem Magazin Akzente Plus. Bevor wir jetzt aber da ins Thema einsteigen, würde ich erstmal sagen, wir reden ganz kurz über euch beide. Manuel, du bist bei der Stadt Ulm. Was genau machst du bei der Stadt oder was ist deine Tätigkeit oder dein Bereich?
Ja, richtig. Ich bin angestellt bei der Stadt Ulm in der Abteilung Soziales und bin mit 80% Praktiker in der mobilen Jugendarbeit oder auch Straßensozialarbeit, sprich die aufsuchende Arbeit, und mache mit 20% die Fachkoordination bei der Stadt Ulm.
Wie bist du dazu gekommen oder was hat dich an diesem Bereich gereizt, wenn ich fragen darf, wie bist du da in diesen sozialen Bereich gekommen?
Na, müssen wir jetzt ein bisschen zurückgehen ins Jahr 2002, glaube ich, nach meinem Zivildienst, beziehungsweise während meinem Zivildienst habe ich einen Straßensozialarbeiter kennengelernt und fand es hochspannendes Feld. Ich wusste nach dem Zivildienst sowieso noch nicht so genau, was ich machen soll, wo es hingehen soll, und mir war aber klar, okay, ich möchte in den sozialen Bereich. Hab dann ein Praktikum bei dieser Person gemacht und bin seitdem dem Arbeitsfeld mobile Jugendarbeit sehr verbunden und überaus glücklich, dass ich in diesem Feld arbeiten darf.
Okay, dann kommen wir zu dir, Michael. Du bist von der Jugenderwachsenenhilfe, die heißt Seitz, so wie du. Also nehme ich an, dass du da irgendwie dahinter steckst, hinter dieser Einrichtung. Gehe ich da richtig in der Annahme?
Das ist richtig. Der Verdacht liegt nahe bei der Namensgleichheit. Ich bin quasi CEO und Founder. Aber wir sagen besser Mädchen für alles. Als Geschäftsführer ist man einfach für alles zuständig. Spaß beiseite. Wir sind eine gemeinnützige Einrichtung mit Hauptsitz in Neu-Ulm, aber auch mit einer Niederlassung in Ulm-Böfingen. Wir beschäftigen insgesamt ca. 220 Mitarbeiter im sozialen Bereich. Wir sind eben gemeinnützig und sind ursprünglich ein Jugendhilfeträger, der sich auf ambulante pädagogische Maßnahmen spezialisiert hat. So würde ich das mal benennen.
Ich muss ehrlich sagen, ich wusste gar nicht, dass es da auch private Einrichtungen gibt, die sowas machen. Ich dachte, das spielt sich hauptsächlich im kommunalen Bereich alles ab oder man kennt dann noch irgendwie so Träger wie das Rote Kreuz oder so, aber ich wusste gar nicht, dass es da auch Einrichtungen wie euch gibt. Das war mir bisher nicht bewusst. Wie bist du auf die Idee gekommen, sowas zu gründen oder sowas aufzumachen?
Es hat sich im Prinzip ergeben. Ich komme ursprünglich aus der stationären Jugendhilfe und bin mit dem ambulanten Bereich in Berührung gekommen und habe dann festgestellt, dass es durchaus Möglichkeiten gibt, eigenständig Einzelfallhilfen durchzuführen. Und ja, eins gab das andere und so ist dann die Einrichtung über die Jahre hinweg entstanden. Im Übrigen ist es heutzutage nicht mehr so besonders, private Träger gemeinnütziger Art zu haben. Das hat sich schon immer mehr durchgesetzt und die Landschaft ist viel bunter wie nur vor 20 Jahren, würde ich sagen.
Jetzt haben wir heute als Thema die Übergangswohnmöglichkeiten speziell für junge Leute und es gibt da ja so ein Projekt, das ihr beide, glaube ich, auch in Kooperation auf die Beine gestellt habt oder stellen wollt. Was genau hat es damit auf sich?
Ja, vielleicht fange ich mal an. Es war im Jahr 2016, beziehungsweise ich muss einen Schritt zurückgehen, innerhalb der mobilen Jugendarbeit begegnen uns immer wieder junge Menschen in unserem Arbeitsfeld, die eben von Wohnungslosigkeit betroffen, bedroht sind, wie auch immer. Und die mobile Jugendarbeit, die Fachkräfte aus der mobilen Jugendarbeit haben immer wieder auf diesen Bedarf hingewiesen, dass wir im Prinzip adäquate Möglichkeiten benötigen, wie wir diese jungen Menschen unterstützen können, auch im Bereich Wohnung, Wohnen und letztendlich auch Schutzraum. Im Jahr 2016 hat dann die Stadt Ulm diese besagte Immobilie am Kuhberg in Ulm im Weiermannweg erworben. Zeitgleich kam dann die Sozialplanung der Stadt Ulm damals auf mich zu, beziehungsweise auf die mobile Jugendarbeit und hat gesagt, ihr erwähnt doch da immer wieder einen Bedarf für diese Personengruppe und könnt ihr nicht da mal ein Konzept vorlegen? Das ist dann passiert, wir haben einen Konzeptentwurf vorgelegt und wie es dann oft so läuft, dann passiert erstmal eine gewisse Zeit nichts. Und Mitte 2017, sicherlich hat uns da auch der Kinder- und Jugendhilfebericht reingespielt, wo diese Zielgruppe explizit auch nochmal genannt wird, hat dann die Stadt quasi das Zeichen gegeben, okay, wir möchten sowas installieren und sind sehr froh, dass wir dann den Träger Jugend- und Erwachsenenhilfe-Seits dafür gewinnen konnten, mit uns in Kooperation zu gehen.
Das heißt, ihr macht es quasi gemeinsam, dass ihr an diesem Projekt arbeitet?
Ja, natürlich. Das ist auch eine der wichtigsten Voraussetzungen für das Gelingen von dem Projekt, weil würde die Zusammenarbeit mit der mobilen der Stadt Ulm nicht funktionieren, könnten wir die Schnittstelle von dieser aufsuchenden, offenen Jugendarbeit im Prinzip gar nicht so herstellen für das stationäre Angebot, das letztendlich jetzt entwickelt war. Das muss ineinander verzahnt sein. Und bei den Vorgesprächen war ich sehr froh, dass wir thematisch nah beieinander liegen und haben uns da quasi gut verstanden. Und das, denke ich, ist die Basis für das Gelingen von dem Projekt. Da freue ich mich jetzt schon drauf, wenn es startet.
Das heißt aber, das Projekt läuft jetzt noch nicht, also das läuft jetzt erst an.
Genau, wir sind gerade in der heißen Umbauphase, also Fliesen werden gelegt, Türen werden gesetzt, Fenster werden gemacht. Das muss natürlich für die Ansprüche einer stationären Einrichtung nicht nur herausgeputzt, sondern einfach auch dem Standard entsprechen. Das heißt, da wird dann auch mal ein neues Bad eingesetzt, die Küche wird eingebaut und all so Dinge.
Wir hoffen, dass wir im Frühjahr diesen Jahres dann eröffnen können, April, Mai, je nachdem.
Aber es ist ein Angebot, das sich speziell an junge Leute richtet, also an junge Leute, die wohnungslos sind sozusagen.
Genau, also vom Konzept her ist es so vorgesehen, dass es sich speziell an die Personengruppe der jungen Erwachsenen, wie wir in der mobilen Jugendarbeit immer sozusagen pflegen, richtet. Und das, man geht da von einem Alter aus 18 bis einschließlich 26 Jahren.
Und um es nur noch mal klarzustellen, ihr habt da quasi jetzt vor, diesen Leuten Wohnraum zu bieten, also sozusagen.
Es ist also nicht nur die Möglichkeit des Unterbringens, des Gebens von oder des zur Verfügung stellen von Wohnraum, sondern, und das ist das Besondere an diesem Projekt, es findet parallel dazu eine enge, wirklich enge und auf einer Beziehungsarbeit basierende sozialpädagogische Unterstützung von jedem Einzelnen oder Einzelnen, die da in dem Wohnprojekt dann unterkommt, das soll dann stattfinden. Also es ist einmal die sozialpädagogische Begleitung und Betreuung in Verbindung mit einem sicheren Dach über dem Kopf.
Und dieses Wohnprojekt, ist es quasi ein Gebäude, wo dann jeder eine eigene Wohnung hat oder bringt ihr die Leute an unterschiedlichen Orten unter?
Das ist ein Gebäude, aber das musst du dir so vorstellen, dass in dem Gebäude einfach verschiedene Stockwerke in Zimmer aufgeteilt sind. So ein bisschen WG-mäßig kann man sich das, man teilt sich ein Bad und so, hat eine gemeinsame Küche. Es gibt auch einen Aufenthaltsraum. Das ist schon so stockweise etwas unterteilt, aber alles sehr offen. Ganz oben gibt es dann eine in sich abgeschlossene Wohnung nochmal. Das könnte man dann zur Verselbstständigung oder ist geplant für Verselbstständigungswohnen zu nehmen, weil der Verbleib dort vor Ort natürlich zeitlich begrenzt ist. Wir mögen immer enge Rahmen, pädagogisch mit den jungen Leuten arbeiten und sie natürlich in einen eigenen Wohnraum überführen und ihnen die Fähigkeit mitgeben, den dann auch zu unterhalten und aus sich zu unterhalten durch vielleicht angemessene Arbeit oder Ausbildung oder was auch immer. Das ist sehr im Einzelfall abhängig.
Und wie viele Leute könntet ihr da insgesamt unterbringen in dieser Wohnung? Also wie viele haben da Platz? Oder nicht in der Wohnung, sondern in dem ganzen Gebäude?
Also in diesem Gebäude im Weiermannweg 9, vielleicht auch ganz kurz noch so, unser Arbeitstitel ist das W9. Also das, ja. wenn ihr irgendwann dann vom W9 hört, dann wisst ihr Bescheid. Also zu den Plätzen. In diesem Haus gibt es 6 Einzelzimmer. Einfach möbliert letztendlich. Ja. Dort können die jungen Menschen unterkommen, die wirklich länger prozesshaft an Veränderungen, an ihre eigenen Veränderungen, an ihren eigenen Baustellen arbeiten wollen. Und es ist vorgesehen, dass wir unten im Erdgeschoss eben noch 2 sogenannte Notfallplätze vorhalten für den Personenkreis, die jetzt zum Beispiel dann die städtischen Streetworker, die mobile Jugendarbeit eben draußen auf der Straße antrifft, wo dann eben noch nicht wirklich klar ist, wie sieht der Bedarf bei dem jungen Menschen genau aus. Und wir haben dann aber die Möglichkeit eben kurz und schnell eben eine Hilfe zur Verfügung zu stellen, ihn erstmal unterzubringen, um dann gemeinsam zu gucken, okay, wie sieht der Bedarf aus? Muss eine Unterbringung in einem der 6 Plätze passieren oder kann vielleicht der Bedarf auch durch andere Dienste, andere Stellen, andere Netzwerk- oder Kooperationspartner abgedeckt werden?
Wo du gerade den Bedarf ansprichst, es kommt ja vielleicht auch darauf an, wie viele Leute oder wie viele Obdachlose es insgesamt gibt hier in der Stadt, die zum Beispiel gerade in der Situation sind. Habt ihr da irgendwelche Zahlen, wie groß das Problem jetzt ist oder gibt es da irgendwelche Erhebungen zu dem Thema?
Also wir in der Jugendhilfe spüren zwar einen Anstieg, aber wir können den nicht genau benennen, sage ich mal. So Wohnungsproblematik, wer sich im sozialen Bereich bewegt, ist immer ein Stück weit ein Thema, muss nicht immer gleich die Wohnungs- oder gar Obdachlosigkeit sein, aber Thema ist es auch für uns. Manu Kaus kann da ein bisschen mehr sagen, weil er natürlich mit der mobilen näher an genau den Leuten dran ist, die das Problem verstärkt haben und insofern sag doch du einfach mal was.
Also es gibt jetzt mal so landes- oder bundesweit gibt es natürlich Zahlen, es gibt sowas wie die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe, die regelmäßig versuchen da adäquate oder Zahlen eben zu veröffentlichen. Das Problem ist, dass es in dem Altersspektrum 18 bis 25, 18 bis 26 eigentlich kaum verlässliche Zahlen gibt, weil man muss unterscheiden zwischen Obdachlosigkeit, also zwischen Personen, die wirklich kein Obdach haben, also nirgendwo unterkommen, oder eben, wie es dann eben bei unseren jungen Menschen ganz oft so ist, die von Wohnungslosigkeit betroffen oder bedroht sind. Das heißt nicht, dass die jungen Menschen alle auf irgendwelchen Parkbänken schlafen, ja, oder sich mit einer Zeitung zudecken. Um das geht's gar nicht. Es geht auch letztendlich um den Personenkreis, die in prekären Wohnverhältnissen leben. Also sprich bei Freunden unterkommen, vielleicht auch in Einrichtungen unterkommen, die ja sie nicht so adäquat versorgen, wie wir das vielleicht versuchen mit der sozialpädagogischen engen Begleitung. Grundsätzlich, was die Zahl in Ulm angeht, ist es so, dass die mobile Jugendarbeit im Jahr 2017 mit ungefähr 80 Personen im Alter von 18 bis 25, 26 zu tun hatte, in Kontakt war, die Beratung zum Thema Wohnen benötigten. Das heißt aber nicht, dass diese 80 Personen alle akut von Wohnungslosigkeit betroffen waren.
Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass es viele Leute gibt, die dann gar nicht erst zu euch kommen oder die, ja, denen das vielleicht dann irgendwie unangenehm ist oder die nicht sofort sich Hilfe suchen, wenn sie sie brauchen, könnte ich mir vorstellen.
Naja, wenn man sich jetzt so mal das Alter anguckt, 18, man ist von der Sozialisation her auf dem Weg zum Autonomiestreben, der Verselbstständigung, man fliegt dann vielleicht daheim raus oder entscheidet sich selber, das Elternhaus zu verlassen und dann kann das, sag mal, weniger strukturierte Leben auch erstmal ganz spannend sein. Da muss nicht gleich irgendwie ein hoher Leidensdruck entstehen, wo die Leute dann sagen, oh, jetzt bin ich aber in einer akuten Notsituation. Nö, das kann sich natürlich über viele, viele Jahre auch hinstrecken, ja, oder hinziehen und
Schwierig wird es halt, wenn es sich dann manifestiert und spätestens zu so einem Zeitpunkt schlagen die Leute dann auch auf und brauchen Hilfe, weil sie es dann halt realisieren, dass sie vielleicht in der Einbahnstraße erstmal sind.
Innerhalb der mobilen Jugendarbeit lernen wir natürlich die Person auch nicht unbedingt immer erstmal mit diesem Thema Wohnen kennen. Ja, es gibt da noch, es zieht einen Rattenschwanz nach sich. Also wir haben dann viele Menschen, die dann einfach auch von akuter Arbeitslosigkeit betroffen sind, Suchtproblematik mit reinspielt, vielleicht auch psychische Probleme mitbringen. Und dieser ganze Blumenstrauß zusammen, das bedingt sich natürlich. Arbeit, Wohnung hängt.
Schulden nicht zu vergessen.
Schulden oftmals, ja. Hängt stark miteinander zusammen und wir versuchen diese ganzen Baustellen eben in dem Projekt dann ja, zu beheben oder anzugehen.
Es gibt ja sicherlich auch eine ganze Reihe von Gründen, die dazu führen können, dass Leute obdachlos werden oder gerade junge Leute obdachlos oder wohnungslos werden. Darüber reden wir gleich in der Plattform. Zurück in der Plattform bei Radio Free FM. Unser Thema heute sind die Übergangswohnmöglichkeiten, speziell für junge Leute. Jetzt haben wir allgemein über euer Projekt geredet, was ihr da machen wollt. Ihr wollt also jungen Menschen in schwierigen Situationen einen Wohnungsraum bieten. Eine Frage, die damit vielleicht verknüpft ist, wäre ja, wie kommt es überhaupt dazu, dass gerade auch Leute zwischen 18 und 25 in diese Situation kommen, dass sie obdach-wohnungslos werden? Welche Faktoren spielen dabei eine Rolle? Wahrscheinlich ganz viele, nehme ich an.
Ganz viele und natürlich auch sehr, sehr unterschiedliche Biografien, die wir da so in der mobilen Jugendarbeit kennen oder kennenlernen. Ich habe dem letzten eine Studie gelesen, da wurden wohnungslose junge Menschen befragt zu ihrer Situation und das hat mich auch schwer verwundert. 70% von denen haben genannt, das ganze Dilemma ging los aufgrund von familiären Problemen, familiären Schwierigkeiten. Man spricht dann so in Anführungszeichen von Broken Home, also so dieses ja zerbrochene Zuhause, Schwierigkeiten, Situationen, wo es Konflikte im Elternhaus gab, die vielleicht zeitweise gelöst werden konnten, vielleicht auch mit Unterstützung über die Jugendhilfe, ja, in jüngeren Jahren und irgendwann klassisch eskaliert dieser Streit, eskaliert diese Situation und der junge Mensch fühlt sich nicht mehr geborgen, bricht aus. Ja, das könnte eine Geschichte sein, natürlich sowas wie Suchtproblematiken, wie psychische Probleme oder auch fehlende Alltagsstruktur, sprich fehlende Arbeit, fehlende Beschäftigung, können alles Gründe sein.
Aber ich würde dir recht geben, da gibt es viele Gründe, aber ich würde schon vieles auch auf die Familiensituation ursprünglich zurückführen, die Jugendliche oder junge Menschen dann auch manchmal zeitlebens mit sich tragen und Konflikte in der Zeit, aber auch später als Folgeerscheinung nicht anders lösen können und sich dann von einem Schlamassel in den nächsten begeben. Am Anfang, ohne das zu merken, vielleicht sogar, wie du vorher gesagt hast, das auch gut zu finden, ist ja irgendwie hip, so heute da, morgen da und so. Da fehlt dann auch das Bewusstsein für die Ernsthaftigkeit der Situation in dem Lebensalter. Und dann gibt irgendwann schon eins das andere und dann setzt so eine Art Spirale ein, die dann die jungen Leute nach unten zieht und sie dann in schwierige Situationen bringen.
Was mir noch wichtig ist zu erwähnen, man darf das jetzt sich nicht so vorstellen, dass das nur einen Personenkreis aus einem bestimmten Milieu betrifft. Ganz im Gegenteil, also nur mal das Stichwort Wohlstandsverwahrlosung, um das hier vielleicht auch mal zu nennen. Also wir haben auch wirklich junge Leute, die wir draußen auf der Straße in unserer Arbeit als mobile Jugendarbeiter kennenlernen, die aus einem scheinbar guten und intakten Elternhaus kommen, ja, gut sozialisiert sind die Familien und trotzdem entstehen aufgrund von massiven Konflikten oder vielleicht auch aufgrund von Vernachlässigung wenig Zeit zu haben für die Kinder, wenig Zeit zu haben, um auf die Bedürfnisse vielleicht auch eingehen zu können. Also es betrifft unterschiedliche Milieus und unterschiedliche Schichten, möchte ich mal behaupten.
Ohne jetzt zu sehr auf irgendwelche Details einzugehen, ihr habt ja, denke ich mal, ziemlich viel logischerweise direkten Kontakt mit den Personen. Gibt es irgendeine Geschichte oder irgendeine Biografie, die euch jetzt besonders im Gedächtnis geblieben ist oder irgendwas, wo ihr sagt, das hat euch besonders, ja, wie sagt man das, berührt oder so oder irgendwas, was euch besonders in Erinnerung geblieben ist?
Also ich finde es schwierig, weil jede Geschichte hat so ihre eigene Tragik dann letztendlich auch drin. Manchmal aber mit dem Happy End natürlich. Das ist ja das Ziel, das wir dann anstreben, zumindest mal für Linderung zu sorgen und zu sehen, dass es wieder vorwärts geht. Aber ich könnte jetzt kein besonders extrem schweres Schicksal hier irgendwie schildern, das mich besonders schockiert hat. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Nee, mir fällt es jetzt auch schwer, zumal ich mir auch denke, für jeden Einzelnen sind die eigenen Probleme natürlich immer die tragischsten und schwierigsten Probleme irgendwie. Wichtig ist, dass wir, und das gilt für die gesamte Sozialarbeit, da möchte ich jetzt nicht einfach nur irgendwie ambulant, stationär, mobile Jugendarbeit, wie auch immer, das gilt für die gesamte Sozialarbeit. Wichtig ist, dass wir als Fachkräfte, als Professionelle den jungen Menschen empathisch und mit einer gewissen Grundakzeptanz gegenüberstehen und sie ernst nehmen in dem, was sie an Schwierigkeiten, Problemen uns gegenüber äußern. Ich meine, sich einem Sozialarbeiter gegenüber zu äußern, ist, glaube ich, nicht immer ganz einfach und es bedarf nur einem guten Feingefühl, einem Interesse und vor allen Dingen, das finde ich ganz wichtig, um eben Beziehungsarbeit leisten zu können, viel Zeit.
Und um den Bogen aufs W9 wieder schließen zu können, das eine ist natürlich der empathische Umgang mit den jungen Menschen. Das andere ist aber, dass Beziehungsarbeit allein schon sehr wichtig ist, aber nicht immer nur ausschlaggebend sein kann für den Erfolg. Und so ist die Mobile, denke ich, öfters auch an Grenzen gestoßen, gerade was die Wohnraumproblematik hier in Ulm und überhaupt anbelangt. Und da kommen wir jetzt aufs W9, das eben gleichzeitig auch die akute Not lindert und das Zusammenwirken von empathischen Sozialarbeiter und der Wohnraum zur Verfügungstellung quasi, kann zum Erfolg führen. Und das ist auch das, was mich persönlich an dem Projekt sehr reizt, weil das in der Bedürfnispyramide wirklich sehr weit unten direkt da ansetzt, wo die Leute es brauchen. Es wird einfach die Problematik dieses fehlenden Daches gelöst. Und das ist echt gut.
Und darauf aufbauend können oder wird versucht, eben diese anderen Baustellen dann anzugehen. Ja, aber erstmal benötigt es diesen Schutzraum, Schonraum. Genau.
Wenn du sagst, die nächsten Baustellen, was konkret meinst du damit? Also wie geht ihr dann weiter vor, wenn ihr Leute untergebracht habt in der Wohnung?
Also grundsätzlich versuchen wir natürlich, unser Kooperationsnetzwerk mit einzubeziehen. Das können dann so Einrichtungen sein wie Jugendberufshilfeträger, andere Baustelle e.V. Oder
wir wollen das Jobcenter nicht vergessen.
Natürlich ganz ja. Vorne dabei. Das Jobcenter ist ein ganz wichtiger Akteur in diesem ganzen konzeptionellen Vorgehen. Die Baustellen, die dann angegangen werden, die sind natürlich auch sehr unterschiedlich, um ein paar zu nennen. Natürlich Alltagsstrukturierung, Erlernen von Wohnfähigkeit. Also was heißt es denn überhaupt, verantwortungsvoll mit eigenem Wohnraum umgehen zu können? Wir haben junge Menschen, die wissen nicht, was eine Haftpflichtversicherung ist. Wir haben junge Menschen, die haben Schwierigkeiten, ihre wenigen finanziellen Mittel, die sie zur Verfügung haben, vielleicht so so zu planen, dass am Ende vom Monat vielleicht auch noch Geld da ist. Also Schuldenberge. Natürlich, angesprochen schon, Suchtproblematiken. Wir versuchen einfach innerhalb dieses W9s über diese Beziehung zu motivieren, diese anderen Bereiche dort einen Veränderungsprozess eingehen zu wollen.
Ja, und auch den Umgang mit den ganzen bürokratischen natürlich, Geschichten. Da geht es los von der ordentlichen Anmeldung, eben diesen Wohnsitz zu haben, Anträge zu stellen, Haftpflichtversicherung, hast du schon genannt. Also ganz lebenspraktische Dinge, die Jugendliche, die sie vielleicht verpasst haben irgendwie bei der Sozialisation, dann da nachholen können und damit dann auch fit sind, weitere Wohnung oder weiteres Leben irgendwie zu gestalten, das ist schon klar. Von Berufsfindung will ich jetzt noch gar nicht reden, aber natürlich ist das Thema, wir müssen nur sehr eins nach dem anderen, auch Schritt für Schritt. Wir können nicht erwarten, dass junge Menschen, die gestern obdachlos waren, morgen eine Ausbildungsstelle beginnen. Das ist ein Weg dahin und da ist auch ein Jahr manchmal sportlich. Trotzdem wollen wir mit jungen Leuten, die da motiviert sind, auch, das sehen wir als eine Voraussetzung, dass die Leute Motivation haben, was zu verändern, ihre Situation irgendwie voranzubringen. Da wollen wir ansetzen und wir hoffen, dass das zum Erfolg führt. Aber ich bin da ganz gute Dinge eigentlich.
ein Thema, das du gerade noch angesprochen hast, das hatte ich mir auch noch notiert, das haben wir noch gar nicht angerissen. Du hast gesagt, Suchtproblematik. Ist das auch ein Faktor bei jungen Leuten? Man hat immer dieses Klischee irgendwie vom trinkenden Obdachlosen. Ist wahrscheinlich ein dummes Klischee. Spielt das eine Rolle, Suchtproblematik, also Drogen oder Alkohol, bei den Leuten, mit denen ihr arbeitet?
Ja, jetzt mal unabhängig davon, ob jetzt noch parallel eine Wohnungsproblematik besteht, haben wir natürlich im Bereich mobile Jugendarbeit mit vielen jungen Menschen zu tun, die sich entweder, und das ist dann was Entwicklungspsychologisches, wo man sagt, okay, das ist vielleicht noch relativ normal, sprich sich austesten über eine gewisse Zeit mit Drogen. Und wir haben natürlich auch den Personenkreis, die schon einen prekären oder einen problematischen Konsum von Suchtmitteln betreiben. Ja, ich möchte mich da jetzt gar nicht auf irgendwelche Substanzen festlegen. Das ist auch sehr unterschiedlich.
Aber das müssen ja auch nicht nur Substanzen sein. Das
richtig,
ja,
genau.
Irgendwelche nichtstofflichen Süchte sein, Spielsüchte, die zum Beispiel zur Verschuldung geführt haben oder zum Jobverlust vollkommen oder sonst richtig, irgendwas. Ja. Das kann alles Mögliche sein. Ich denke, Sucht wird ein Thema sein, weil ja Ausprägung,
genau.
Das wollen wir sehen. Ja.
Und auch da kann dann der Erfolg vom W9 darin bestehen, dass wir vielleicht dann mit dem jungen Menschen gemeinsam herausfinden, okay, ein eigener Wohnraum ist für dich vielleicht zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht das Richtige. Aber vielleicht gelingt es uns innerhalb des W9s, den jungen Menschen zu einer ambulanten oder wenn nötig stationären Therapie vielleicht zu motivieren. Dann ist das, wie ich finde, auch ein Erfolg.
W9 hat ja durchaus auch einen Aspekt zu klären, also Clearings zu bieten für Situationen. Was kann das Geeignete sein? Da kann mal das Ergebnis sein, W9 ist vielleicht nicht der richtige Durchlauf für Hitze, um irgendwie voranzukommen. Es kann aber auch das Ergebnis sein, dass das genau das Richtige ist. Wir wollen ja auch Netzwerk nicht nur nützen, sondern auch eins schaffen für die vielen unterschiedlichen Problemlagen. Und dann kann es schon sein, dass man Weitervermittlung in therapeutische Angebote, in Berufsbildungs-, pädagogische Angebote und rein pädagogische Angebote gibt. Da gibt es ja schon einiges.
Wie genau sieht denn eigentlich die Betreuung aus bei diesem W9? Also wenn die jungen Leute da untergebracht werden, kommt da dann jeden Tag jemand vorbei und schaut? Oder wie muss man sich das vorstellen? Wie ist die pädagogische Betreuung? Oder wie wird sichergestellt, dass diese Entwicklung eben so abläuft, wie es gewünscht ist?
Also da kommt nicht bloß jemand vorbei und schaut. Das sicher auch. Aber wir sind gerade dabei, den Dienstplan aufzustellen. Ich habe vorhin schon mal fallen lassen, stationäres Angebot, auch wenn es nicht so stationär vielleicht aussieht, weil es den Charakter von zwei WGs und einer Wohnung hat. Aber du musst dir vorstellen, da gibt es ein Dienstzimmer, da gibt es ein Übernachtungszimmer, wir werden also einen Nachtdienst haben, der zwar dort ab bestimmten Zeiten auch schlafen wird, aber ich denke, es ist gerade wichtig zu Beginn, das mit viel personellem, fachpädagogischem Einsatz zu versorgen, um eben zu gewährleisten, dass es auch Rückzugspunkt ist und kein weiterer unorganisierter Treff von Jugendlichen, die da vielleicht auf den Putz hauen wollen.
Ja, oder so. Wir wollen dort kein neues Milieu schaffen irgendwie. Genau. Grundsätzlich ist es so, vielleicht so vom Eingang, also zumindest ist es unsere Vorstellung, die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen der mobilen Jugendarbeit kennen die Leute entweder schon oder lernen sie kennen in ihrem alltäglichen Geschäft und machen da schon mal so dieses erste Clearing, könnte es jemand sein, der für das W9 passend wäre? Wenn ja, dann gehen wir zusammen mit den Mitarbeitern von Jugend- und Erwachsenenhilfe Seitz in einem Fallgremium, wo dann auch das Jobcenter mit drin sitzt, gegebenenfalls dann eben Mitarbeiter der anderen Baustelle und weitere. Nimmt es mir nicht übel, wenn ich da jetzt irgendwie welche vergesse, aber das ist einfach
auch,
wichtig.
Das kann ja auch variieren.
Genau, und man guckt dann in diesem Fallgremium, wird dann ein Gesamtplan erstellt, wo dann wirklich auch Ziele aufgestellt werden und letztendlich ist es so, falls der ein oder andere sagt, nee, das war jetzt doch nichts für mich, dieses Projekt und ich brech ab, ja, also Abbrüche wird es sicherlich auch geben, dann wird er nicht in luftleeren Raum entlassen, sondern diese Beziehung zum Mitarbeiter, zur Mitarbeiterin mobile Jugendarbeit soll weiterhin tragfähig bestehen. Mhm.
Die Plattform bei Radio Free FM zum Thema Übergangswohnmöglichkeiten. Und jetzt haben wir geredet über dieses W9, über dieses Wohn- Projekt oder über diese Möglichkeit, junge Leute übergangsweise unterzubringen. Und das ist ja vielleicht eine ganz wichtige Fragestellung. Was bedeutet denn Übergangswohnmöglichkeiten? Also das ist ja jetzt nicht so gedacht, dass die Leute da wirklich langfristig untergebracht werden, nehme ich an, sondern es ist irgendwie für einen begrenzten Zeitraum ausgelegt, oder?
Genau so ist es im Endeffekt. Die jungen Leute sollen ja mit uns zusammen dann Perspektive erarbeitet, die im besten Fall zu einer eigenen Wohnung führen, vor allem einzeln nachhaltig. Das heißt, sie sollen von dem profitieren können, was sie in einem bestimmten Zeitraum bei uns pädagogisch als Handwerkszeug mitkriegen. Und dazu ist es auch notwendig, Ziele festzulegen, einzelne Ziele festzulegen und die natürlich auch zeitlich zu befristen. Es klingt jetzt ein bisschen komisch, weil manche komplexe Lebenslage natürlich nicht irgendwie in 3 Monaten zu lösen sind. Und wir reden hier auch nicht von 3 Monaten, aber so die Richtschnur ist 12 bis 15 Monate. So ein Aufenthalt ist auch von uns in verschiedene Phasen untergliedert. Will jetzt nicht im Detail darauf eingehen, aber im Prinzip überlegen wir uns sehr genau, was könnte wann dran sein und von was muss man vielleicht abweichen, weil jemand sich schneller, anders, besser, schlechter, wie auch immer entwickelt. Und da muss man halt individuell drauf eingehen. Und dazu ist halt schon notwendig, dass man sagt, also hört mal zu, wir haben ein gemeinsames Ziel, das wollen wir erreichen und wir haben ein Zeitfenster dafür, in dem wir das bearbeiten wollen. Das muss natürlich realistisch sein. Aber das diszipliniert halt auch, das diszipliniert die fachlichen Mitarbeiter und das diszipliniert auch die jungen Menschen. Und das ist schon die erste Herausforderung, sich vielleicht für was oder zu was zu disziplinieren, um was zu erreichen. Also es wird schon ein spannender Prozess werden da.
Definitiv, ja. Auch wenn es, wie mir jetzt schon noch auffällt, ein sperriger Begriff ist. Ich meine, eigentlich haben wir ja ursprünglich gesagt, niedrigschwellige Übergangswohnmöglichkeit. Mhm. Das hast du jetzt gerade gar nicht genannt in deiner Erläuterung. Aber dieses Unterbringen als Übergang, es ist natürlich nicht so zu sehen, dass es eben, wie du, Michael, schon angesprochen hast, ein kurzer Zeitraum ist, kurz rein, Hilfestellung geben und dann gehen die fertig raus und sind gestuhlt fürs Leben. Also so leicht wird es nicht sein. Genau. Und trotzdem steht natürlich dieser Erwerb von Lebenskompetenzen natürlich wirklich im Vordergrund. Und das kann, wie der Begriff auch, es kann sehr individuell aussehen, in welche Richtungen es da geht.
Wenn dann diese, ihr habt jetzt gesagt, 12 bis 15 Monate oder auch mehr oder weniger vorbei sind und die Personen da wieder ausziehen. Wie sind dann die nächsten Schritte? Also habt ihr irgendwie einen Plan, wie die Leute dann ihre eigene Wohnung finden oder wo sie dann hinkommen? Arbeitet ihr da was mit denen gemeinsam?
Das muss natürlich schon in der, sag ich mal, in der letzten Phase der Intensivierung oder auch des Switch dann raus aus dieser Einrichtung, muss natürlich dieses Thema schon bearbeitet werden. Und natürlich benötigen die jungen Leute da dann höchstwahrscheinlich auch ganz enge Begleitung und Unterstützung. Je nachdem, also wenn jemand wohnfähig ist oder einfach fähig ist, eigenen Wohnraum selbstständig legal zu bewirtschaften, dann tun wir natürlich alles, ja, mit Partnern, die wir dann auch innerhalb der Stadt Ulm haben. Ich spreche jetzt nur die UWS als Wohnungsbauträger an oder auch das Projekt Drehscheibe Wohnraum städtischerseits. Versuchen wir natürlich dann unsere Akteure da dann mit einzubeziehen, unser Netzwerk mit einzubeziehen und im besten Fall, wenn jemand soweit ist, dann soll der in eigenem Wohnraum untergebracht werden, beziehungsweise soll selbstständig seinen Mietvertrag unterschreiben, wie du und ich, und sein Leben führen.
Und ich stelle mir es aber relativ schwierig vor. Ich meine, es gibt ja hier wahrscheinlich in der Stadt auch schon genug Leute, die Schwierigkeiten haben, eine eigene, ich sag mal, bezahlbare Wohnung zu finden. Ich meine, man hört ja immer, dass es grundsätzlich zu wenig Wohnungen gibt oder zu viele Wohnungen, die sehr teuer sind, und mit dem sozialen Wohnungsbau sieht es vielleicht eher schwierig aus. Kann das sich jemand überhaupt leisten, sage ich mal, der jetzt bei euch ein Jahr oder 1,5 Jahre da in diesem W9 wohnt, dann sich eine eigene Wohnung zu finanzieren? Oder wie ist da das Konzept?
Naja, also man muss sich darüber im Klaren sein, dass wir nicht im Mai ein paar Leute aufnehmen, die das dann ganz gut hinkriegen, und im November, Dezember fangen wir mal an zu suchen für wieder Mai. Das wird sicher nicht funktionieren. Das heißt, Wohnraumakquise wird ein dauerhafter, immer stetiger Aspekt sein dieser Arbeit. Das ist einfach ganz normale Fleißarbeit. Zeitungen durchschauen.
Richtig.
Bei der Drehscheibe Wohnraum anfragen, bei der UWS anfragen. Das ist halt Sisyphusarbeit, die kennen wir ja aus dem sozialen Bereich im Allgemeinen. Das ist ja kein spezifisches Problem jetzt. Es gibt in der Stadt auf jeden Fall günstigen Wohnraum. Da gehen die Meinungen auseinander, wie ausreichend der ist oder wie ausreichend der nicht. Das ist auf jeden Fall eine Problematik und ist mit viel Aufwand verbunden. Können die jungen Leute wahrscheinlich auch nicht allein schaffen. Und da werden wir uns einfach über Beziehungen, sage ich jetzt mal so vorsichtig, die sich dann hoffentlich entwickeln, versuchen auf dem Wohnungsmarkt einfach da auch ein bisschen einen Stand zu verschaffen. Und es wird aber nur durch Fleiß und Arbeit gehen, anders sehe ich es nicht.
Grundsätzlich ist es natürlich schon so, dass es für unsere jungen Menschen, die wir da im Blick haben, schon auch die nächsten Jahre und viele Kommunen, auch die Stadt Ulm, muss ich hier schon auch sagen, versuchen da oder tun da ja auch schon viel in dem Bereich. Also sprich, wir benötigen schon weiterhin auch die nächsten Jahre genügend bezahlbaren Wohnraum, vor allem auch für Personen, die vielleicht auch längerfristig von Transferleistungen wie Hartz IV angewiesen sind. Ja, da gibt's ja dann natürlich auch Mietobergrenzen und ja, wir werden in dem Bereich sicherlich viel zu tun haben. Ja. Aber die Wohnungsproblematik haben wir auch hier in Ulm. Und auch wir in Ulm haben viele Personen, die keinen bezahlbaren Wohnraum oder schwierig bezahlbaren Wohnraum finden.
Es ist jetzt schon zweimal das Wort Drehscheibe gefallen. Können wir ganz kurz erklären, was man dahinter oder was das ist? Weil ich kenne dieses Projekt nicht direkt. Also ganz kurz.
Also das ist, ich soll es wahrscheinlich ein bisschen exakter kennen. Also es ist ein Projekt, was auch die Stadt Ulm gerade aufzieht. Vielleicht ganz grob, das ist eine Kollegin von mir, die quasi auf private Vermieter zugeht und versucht eben Wohnraum zu finden mit Unterstützung finanzieller Art über die Stadt Ulm.
So ist es.
Und zeitgleich gewährleistet die Stadt Ulm auch Begleitung und Betreuung über die Sozialarbeit. Das ist jetzt mal so ganz grob. Also ich habe keine Details, wie da jetzt genau irgendwie die Vermieter finanziell unterstützt werden.
Ich meine, da geht es ein bisschen um Unterstützung im Bereich Umbau von Wohnraum in vermietbaren Wohnraum, Renovierung, dann geht es zum Teil um Mietausfall, Ersatz und solche Dinge. Ja, genau. Einfach Vermietern Anreize und Sicherheit zu geben, Wohnraum an auf den ersten Blick vielleicht nicht vertrauenswürdige Personen zu geben, um die speziell in Wohnung zu bringen. Und ich finde es einen guten Ansatz und ich hoffe, dass sich da der eine oder andere Vermieter tatsächlich rekrutieren lässt und auch nicht davon enttäuscht wird, weil die jungen Leute sind besser als ihr Ruf, das will ich hier schon mal so sagen. Natürlich haben
auf jeden Fall
einen Haufen Zeug irgendwie veranstaltet unter Umständen und haben auch einiges mitgemacht, aber da ist nichts dabei, was nicht eine zweite Chance verdient und was auf jeden Fall Wertschätzung trotzdem geben sollte oder vielleicht auch gerade deswegen. Weil wer sich aus so einem Tal dann wieder aufmacht, zu neuen Höhen, so ein bisschen poetisch zu sagen,
nee, find ich schön.
Der hat Respekt, genau, der hat Respekt auch verdient und ich denke, das lohnt sich auf jeden Fall da pädagogisch und finanziell in diese Leute zu investieren, dass die wieder auf ein Level kommen, um würdig durchs Leben zu gehen.
Genau. Grundsätzlich vielleicht nochmal Drehscheibe Wohnraum. Also da geht es dann nicht nur um den Personenkreis 18 bis 25, 26, sondern da geht es dann wirklich auch, betrifft auch für ältere Menschen letztendlich.
Ja. Es war jetzt eine schöne Überleitung. Ich wollte gerade noch ansprechen, es gibt ja durchaus für Obdachlose allgemein auch andere Möglichkeiten, zum Beispiel Obdachlosenheime in Ulm. Was ist jetzt bei eurem Konzept, sage ich mal, der Unterschied, dass ihr sagt, wir brauchen für junge Leute speziell was anderes? Also naiv könnte man ja jetzt sagen, ja, es gibt ja da die Obdachlosenheime. Warum habt ihr jetzt quasi ein eigenes Konzept für diese junge Zielgruppe?
Ich möchte jetzt vielleicht das mal ganz, ganz praktisch darstellen, weil ich ja auch Praktiker in der mobilen Jugendarbeit bin. Und ihr müsst euch das so vorstellen, oder man muss sich das so vorstellen, man trifft auf der Straße einen jungen Menschen, lass den 18 Jahre alt sein, der eben von Wohnungslosigkeit betroffen ist, vielleicht in einem Zustand ist, wo er akut davon betroffen ist. Und aktuell bleibt den Praktikern der mobilen Jugendarbeit eigentlich nicht viel anderes übrig, wie diesem jungen Menschen anzubieten, okay, es gibt das Übernachtungswohnheim, ja, wo er natürlich zeitnah und relativ unkompliziert auch aufgenommen werden kann. Jedoch, und das ist der Unterschied dann, auch den wir dann im Versuch oder im W9 dann versuchen zu gewährleisten, eben mit so gut wie keiner sozialpädagogischen Begleitung und enger Anbindung. Und das viel größere Problem ist, dass dort junge Menschen in einem Übernachtungswohnheim für Wohnungslose natürlich auf zum Teil Personenkreise treffen, die vielleicht schon seit vielen, vielen Jahren obdachlos sind, in der obdachlosen Szene vielleicht auch verhaftet sind, auch nochmal ja, eine andere verfestigte Suchtproblematik mit ins Spiel kommt. Und wenn ich meine jungen Leute dann, wenn man die jungen Leute so befragt, dann sagen die auch, okay, wir fühlen uns da eigentlich nicht gut aufgehoben. Ja? Und das ist letztendlich nicht die Form der adäquaten Unterbringung und Betreuung, die wir uns vorstellen für die jungen Leute.
Es gibt da natürlich naturgemäß wenig Rückzugsräume in solchen Einrichtungen, die zwar gut und wichtig sind, speziell auch für Ulm eine extrem wichtige Rolle spielen. Also ganz ohne die Arbeit vom Roten Kreuz wird es hier ganz anders aussehen, das muss man halt deutlich sagen. Ja. Aber wir dürfen halt nicht vergessen, dass die jungen Menschen im Prinzip, wenn man es auch nicht gleich auf den ersten Blick sieht, noch nicht fertig entwickelt sind. Das heißt, die brauchen Rückzugsmöglichkeiten, die brauchen einfach mehr Ansprache und eine andere Ansprache, wie klassisches Klientel aus dem obdachlosen Milieu, das vielleicht ganz chronifizierte Sucht und psychische Erkrankungen hat, manchmal beides, die so gar nicht mehr erreichbar sind. Und wir sehen bei den jungen Menschen halt, wenn man die ein Stück weit anders auffangen kann, gute Chance, da Verbesserungen zu erzielen. Und so gesehen kann man ein Übernachtungswohnheim nicht mit dem W9 vergleichen, weil der Ansatz ein bisschen anders ist und auch die Zielgruppe anders ist. Aber beides ist für Ulm extrem wichtig.
Ganz klar. Wir versuchen eine Lücke zu schließen, aber das ist nur ein weiterer Baustein von dem großen Ganzen. Und natürlich braucht es weiterhin diese Übernachtungswohnmöglichkeiten, Aufnahmehäuser, wie auch immer.
Ein letztes Mal zurück in der Plattform bei Radio Free FM mit Manuel Kaus und Michael Seitz. Es geht um Wohnmöglichkeiten, Übergangswohnmöglichkeiten für junge Leute. Ihr habt ja jetzt gesagt, ihr habt, oder gerade speziell du bei der Stadt, ihr habt diese mobile Jugendhilfe und ihr seid ja auch mobile Jugendarbeit. Und ihr habt ja auch, oder ihr seid Ansprechpartner für junge Leute, die eben zu euch kommen können. Aber wir haben ja auch schon gesagt, es gibt vermutlich eine gewisse Dunkelziffer von Leuten, die vielleicht nicht direkt auf euch zukommen. Versucht ihr da auch gezielt irgendwie an die ranzukommen oder seid ihr da auch aktiv in dem Bereich? Gerade bei denen, die sich jetzt vielleicht nicht trauen, Hilfe aktiv zu suchen?
Also die meisten jungen Menschen, die mit der mobilen Jugendarbeit in Kontakt sind, die sind nicht unbedingt von selber auf die mobile Jugendarbeit zugegangen, sondern, und das steckt ja hinter dem Konzept der mobilen Jugendarbeit, wir sind dorthin gegangen, wo sich die jungen Menschen aufhalten, sprich über aufsuchende Straßensozialarbeit, in den öffentlichen Raum gehen, rausgehen, innerhalb der Stadt Ulm. Wir haben derzeit 6 Straßensozialarbeiter bei der Stadt Ulm, die im ganzen Stadtgebiet unterwegs sind, nicht nur Ansprechpartner sind für von Wohnungslosigkeit betroffene junge Menschen, sondern insgesamt als Ansprechpartner, als Unterstützer den jungen Menschen zur Seite stehen. Ja? Und natürlich erhoffen wir uns mit diesem aufsuchenden Ansatz, mit unserem Know-how, das wir natürlich über die Szene auch ein bisschen haben innerhalb der Stadt Ulm und über unser Beziehungsnetzwerk, was wir pflegen zu den jungen Leuten. Naja, wir werden sicherlich nicht an jeden rankommen, aber unser Anspruch ist schon, dass wir dorthin gehen, wo sich die jungen Menschen eben auch aufhalten im öffentlichen Raum und wir so für das Angebot W9 dann werben können oder sie darauf aufmerksam machen können oder auch motivieren müssen noch, je nachdem.
Genau, aber da sehe ich die Chancen gut, das halte ich für einen echt sehr gangbaren Weg. Zum anderen ist natürlich Information und Öffentlichkeitsarbeit eigentlich das A und O. Und deswegen bin ich auch dankbar, dass wir heute hierher kommen dürfen. Weil auch die Sendung wird einen Beitrag dazu leisten, dass junge Menschen drüber erfahren und über Mund-zu-Mund-Propaganda so ein Projekt auch weitertragen. Das finde ich nämlich klasse.
Jawohl. Eine letzte Frage vielleicht noch. Ich weiß nicht, ihr seid ja jetzt nicht direkt in der Straßensozialarbeit tätig, aber wie...
Doch, ich bin direkt in der Straßensozialarbeit also tätig. Auch, ich bin okay. auch quasi noch Praktiker. Ich bin zuständig für den Sozialraum Wieblingen und bin dort mit einer Kollegin auf der Straße unterwegs. Mit 80% und 20% eben diese koordinierende Geschichte.
Wie reagieren junge Leute jetzt auf dich, wenn du sie jetzt ansprichst oder wenn du mit ihnen redest, sind die dankbar, dass sich jemand für sie interessiert, dass sich jemand kümmert oder ist es eher eine ablehnende Haltung oder wahrscheinlich kann man es pauschal sowieso nicht sagen, fürchte ich.
Sowohl als auch, mir fällt was Witziges ein, da war ich noch in der mobilen Jugendarbeit in Konstanz beschäftigt, da ist mal eine Gruppe junger Menschen, die habe ich abends mit einer Kollegin, wollten wir sie eigentlich ansprechen auf einem Spielplatz und dann sind sie weggerannt und haben lauthals geschrien, scheiße, die Zivilpolizei. Also wir haben völlig unterschiedliche Reaktionen, aber normalerweise gehen wir im Bereich mobile Jugendarbeit so auf die Leute zu, dass die von uns das Gefühl bekommen, was vorher auch schon angesprochen wurde, hey, wir nehmen euch ernst, wir bringen Zeit mit und wir interessieren uns für euch. Ja. Und das ist ganz arg wichtig und da sind die meisten jungen Menschen, egal was sie für eine Sozialisation erfahren haben, was sie für Geschichten erlebt haben, sehr, sehr dankbar. Und trotzdem bedeutet es nicht, dass wir jeden immer auf den richtigen, für uns vielleicht richtigen Weg bringen. Ja.
Okay, wir haben eigentlich auch nicht mehr viel Zeit. Gibt es irgendein Schlusswort, was ihr noch loswerden wollt zu eurem Projekt abschließend?
Gute, überraschende Frage.
Sehr, sehr, sehr überraschend.
Sag mal, soll immer dem Gast das letzte Wort lassen. Also.
Mir fällt ganz spontan ein, dass natürlich unsere jungen Menschen ganz, ganz oft wenig Lobby haben in der Öffentlichkeit und da wünsche ich mir ein bisschen mehr Offenheit und gebe den jungen Leuten Chancen.
Okay, vielen Dank, dass ihr heute hier wart und weiterhin viel Erfolg für euer Projekt und dass ihr das alles so umsetzen könnt, wie ihr euch das hier heute vorgestellt habt.
Vielen Dank.
Danke dir.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.